Transgender an Intersex-Personen können ihren Numm an ihr Geschlecht mehr einfach ändern. Ein neues Gesetz wird die Prozedur geändert. Was ist der Impact davon? Darüber geht Rätsel um am Erik Schneider, hin als Psychiater und Mitbegründer von Intersex und Transgender Luxemburg. Mick Entringer feiert durch Gespräch.
Eine administrative Vereinfachung mit weitreichenden Konsequenzen für die Betroffenen. Knapp vor dem Ende der Legislatur hat das Parlament ein Gesetz gestimmt, das zu den modernsten in der Welt gehört. 57 von 60 Abgeordneten haben dafür gestimmt. Guten Morgen, Erik Schneider.
Guten Morgen.
Ab jetzt können trans- und intersexuelle Menschen ihren Namen und ihr Geschlecht ohne medizinischen Attest, ohne chirurgischen Eingriff beim Standesamt ändern. Die Gerichtsprozedur wird durch eine administrative Formalität ersetzt, eine langjährige Forderung der Interessensverbände. Was bedeutet dieses neue Gesetz für den Alltag der Betroffenen?
Als erstes erstmal Entlastung. Also die Familien, die Menschen selber waren sehr froh, als sie gehört haben, dass jetzt das wirklich vereinfacht möglich ist, dass es schnell geht, deutlich schneller, als es in der Vergangenheit war, dass es transparent ist und wirklich auch zugänglich für alle Menschen. Wir haben seit Jahren viele Menschen oder eine nicht unerhebliche Zahl, die blockiert worden sind. Und die schöpfen endlich Hoffnung, eben ihren Weg gehen zu können.
Aber wollen alle trans- und intersexuellen Menschen einem der beiden Geschlechter angehören? Wäre es nicht besser, der Gesetzgeber hätte eine dritte, nicht-binäre Möglichkeit geschaffen oder man würde das Geschlecht aus dem Zivilstand weglassen?
Das sind viele Ideen. Der Punkt ist, die müssen erstmal gesellschaftlich wirklich diskutiert werden. Was wir sehen, ist ein Voting von 57 Fürstimmen, was zeigt, da ist viel diskutiert worden über das, was wir jetzt im Gesetz wiederfinden und da ist viel Zustimmung gebracht. Ich sage nicht, dass das nicht sinnvoll ist. Ich sage nicht, dass davon Menschen profitieren würden. Es funktioniert aber nicht in unserer Gesellschaft, wenn das nicht vorher wirklich nuanciert abgewogen wurde.
Das wäre dann die nächste Etappe?
Das könnte die nächste Etappe sein, ja.
Was wäre die nächste? Ein drittes Geschlecht oder eine nicht-binäre Möglichkeit? Das heißt, neben dem dritten Geschlecht einfach überhaupt kein Geschlecht anzugeben?
Auch das ist eine Frage von Diskussion, von sich einigen. Also in Deutschland haben wir das beispielsweise, dass der Geschlechtseintrag unterdrückt werden kann. Das ist jetzt schon, dass gar nichts aufgeführt ist. Was in Deutschland Ende des Jahres sein muss, ist eine dritte Kategorie, die positiv besetzt ist. Es wird also kein X sein. Was es sein wird, da laufen gerade die Diskussionen. Und welchen Weg wir hier in Luxemburg gehen wollen, das müssen wir entscheiden.
Es wäre schon dann wünschenswert, dass diese Thematik weitergeht.
Die wird weitergehen.
Auch Kinder und Jugendliche fallen unter das neue Gesetz. Ab 5 Jahren können Eltern einen Antrag stellen auf eine Namens- und Geschlechtsänderung. Unter 5 Jahren ist der Richter zuständig. Der ADR-Abgeordnete Ferno Kartheiser befürchtet einen möglichen Missbrauch der Kinder durch ihre Eltern. Hier ein Auszug aus seiner Rede im Parlament.
Wenn Ältere wollten, zum Beispiel ein Mädchen kriegen, also gut, eine Junge, und waren alles, wie das dann zu einem Mädchen geht, das sind Gerichter, die das so an das Risiko erkennen. Für was wollen wir auch die, auch wenn es seriös oder umgedreht, sie wollten eine Junge, sie wollten ein Mädchen, und dass sie da vielleicht auf den Weg gehen, für das zu machen.
Ferno Kartheiser warnt vor Missbrauch. Wie kann ein 5-jähriges intersexuelles Kind, das nicht eindeutig dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zugeordnet werden kann, weder genetisch noch anatomisch oder hormonell, wie kann so ein junges Kind und auch seine Eltern wissen, was das Richtige ist?
Hier werden gerade zwei Formen von Kindern miteinander vermischt. Das eine, womit wir eigentlich angefangen haben, sind Kinder, die nach medizinischen Normen eindeutig einem der sogenannten beiden Geschlechter, als gäbe es nur zwei Geschlechter, zugewiesen wurden. Und die sagen dann, nee, das passt nicht für mich. Das kann sehr früh anfangen, dass die Eltern berichten, ich habe gemerkt, das Kind hat sich geäußert oder hat sich so verhalten, dass das Zuweisungsgeschlecht nicht passt. Und zwar ab dem 2., 3. Lebensjahr. Das ist etwa das Alter, wo auch Kinder, wo Eltern merken, ah ja, das mit dem Zuweisungsgeschlecht passt bei meinem Kind. Das heißt also, sehr früh beginnt das schon und mit 5 Jahren, wo es dann um die Richtung in die Richtung Einschulung geht, da haben die Eltern in der Regel schon ein, zwei Jahre Erfahrung mit den Kindern. Etwas anderes liegt vor an Situationen mit Intersex-Kindern, bei denen die körperlichen Bedingungen nicht eindeutig auf allen Ebenen dem sogenannten männlichen, weiblichen Geschlecht zugeordnet werden kann, wiederum nach medizinischen Normen. Das kann auf chromosomaler, auf hormoneller Ebene, auf genitaler Ebene sein. Und da ist es so, dass wir genau das, was Herr Kartheiser befürchtet, eigentlich in der Praxis in Luxemburg gerade haben. Das heißt also, kein Mensch weiß bei der Geburt, wenn ein Kind nicht eindeutig zuordnenbar ist, wie wird es sich später entwickeln. Das heißt, es wird zugeordnet von ÄrztInnen, meist in Absprache dann auch mit den Eltern. Das heißt also, diese Befürchtung haben wir aktuell. Es wird nicht abgewartet. Und es geht über den Zivilstand bei Intersex-Kindern noch weit hinaus. Die werden teilweise auch noch operiert oder andere Maßnahmen, ohne dass sie da etwas zu sagen können. Das heißt, der Missbrauch, den Herr Kartheiser befürchtet für Transkinder, haben wir jetzt aktuell in Luxemburg schon für Intersex-Kinder.
Was kann man denn gegen diesen Missbrauch tun?
Abwarten. Ein Gesetz. Leider haben wir kein Gesetz zum Schutz dieser gesunden Kinder bekommen. Wir hatten uns das sehr gewünscht, aber dass diese Operationen untersagt werden und dass sie unter Strafe gestellt werden.
Wie kommen diese Operationen zustande? Es sind ja die Eltern, die dann merken, dass mit dem Kind es nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen, dass da ein Problem aus ihrer Sicht besteht. Sie gehen zum Arzt und der Arzt berät diese Eltern.
Es ist eher anders bei der Geburt. Das sind eher Kinder, die schon bei der Geburt, bei den medizinischen Routineuntersuchungen auffallen. Und dann ist es eher, dass es von ärztlicher Seite gesagt wird, ja, da gibt es ein Problem. Es wird ja selten der Begriff Intersex verwendet oder Intersexualität, sondern eher, dass die und die Situation und wir können da ärztlich aber was gegen tun. Und das wird ihrem Kind gut tun. Und so werden die Eltern sehr oft das ist jedenfalls das, was wir von Eltern hören, dahin geleitet. Manche empfinden das als Druck, die von der Ärztinnenschaft ausgeübt wird. Auf der anderen Seite gibt es auch Ärztinnen, die sagen, wir wollen ja nicht unbedingt operieren, aber wir werden von den Eltern unter Druck gesetzt. Also da beide Seiten haben mitunter das Empfinden, unter Druck gesetzt zu werden. Wer mit Sicherheit nicht unter Druck setzt, ist das Kind, was einfach nur da ist und perfekt ist, so wie es ist.
Mhm. Erik Schneider, was bedeutet das denn für ein Kind, wenn es ganz jung, ohne eben halt selber entscheiden zu können, weil es zu jung ist oder weil es dann als Jugendlicher vielleicht auch nicht den Freiraum dazu bekommt, wenn es dann operiert wird, was erzählen die Kinder dann, wenn sie älter sind, was das mit denen gemacht hat?
Also erwachsene Intersex-Personen erzählen schaurige Geschichten. Das zeigt eine Leidensgeschichte seit frühester Kindheit an. Es wird ihnen sehr oft am Anfang gar nicht gesagt, was mit ihnen passiert ist. Sie wurden aus der Schule genommen, hatten keine Ferien, waren im Krankenhaus, sind operiert worden. Sie wissen eigentlich sehr, sehr lange nicht warum, erfahren teilweise auch erst zufällig, dass sie eine Intersex-Geschichte haben. Und das, was sie merken, dann später ist, dass ihre Eltern sie belogen haben. Dieses Tabu ist ja eines der gravierenden Sachen, die in der Vergangenheit viel passiert sind, oder Teilinformationen, Halbinformationen. Das heißt, die Eltern-Kind-Bindung wird sehr stark belastet. Sie fühlen sich zerschnitten, deformiert. Sie waren gesund, müssen dann möglicherweise lebenslang Medikamente nehmen, ohne dass sie das gewollt hätten. Und wir müssen uns vor Augen halten, wir sprechen hier nur von Operationen, die nicht dem Erhalt des Lebens dienen. Wir reden nicht über in dem Moment, wo wir eine lebensbedrohliche Situation haben, die abgewendet werden muss. Wenn die Harnröhre verengt ist oder verschlossen, muss sie geweitet oder geöffnet werden. Das ist klar. Aber wenn dann jemand Eierstöcke und Hoden hat, muss nicht gleich eins von beiden mit rausgenommen werden.
Mhm. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für einen Angriff?
Wenn die Menschen sich dazu äußern können.
Und wann kommt das? Meistens vor in der Pubertät wird dann das formuliert oder auch schon früher bei den Kindern?
Also Intersex-Kinder, von dem wenigen, was wir darüber wissen, brauchen viel Zeit, weil sie einen sehr großen Druck von der Gesellschaft bekommen. Sie sollen sich doch bitte entscheiden. Sie kriegen auch schon vor der Pubertät die Möglichkeit, sich operieren zu lassen, was wir sehr skeptisch sehen, weil eben doch da die Beeinflussungsmechanismen der Bevölkerung oder aus der Gesellschaft sehr stark sind. Anders ist es bei transgeschlechtlichen Kindern, wo also die eindeutig einer Kategorie zugewiesen sind, wo sie sagen, das passt nicht. Die sollen ja möglichst bis 18 warten. Ja, in Praxis ist es so, dass oft schon ab 16 operiert wird, aber sicherlich nicht vor 16. Und was ich so erstaunlich finde, also Intersex-Kinder sind viel früher angeblich bereit und Trans-Kinder sollen bitte bei 18 warten, da passt was nicht. Da müsste man schon ein einheitliches Vorgehen finden. Und Altersgrenzen haben immer eine Krux. Das heißt, sie treffen im Einzelfall nie zu. Deswegen wäre ich immer sehr vorsichtig.
Das heißt, abwarten, bis das Kind dann soweit ist und sich dann
genau, und 16 austritt. Hat sich, sagen wir mal, jetzt weitgehend bewährt von dem, was man grob sagen kann. Wäre nochmal ein eigenes Thema wert.
Mein Gast heute Morgen ist Erik Schneider von Intersex und Transgender Luxemburg. Ärzte haben eine besondere Rolle in dieser Diskussion und Thematik. Wie gut sind Sie informiert, die Ärzte?
Nun, aus ärztlicher Sicht, die meisten von uns werden sich sehr kompetent fühlen. Aus Sicht der Betroffenen hören wir immer wieder etwas anderes. Da ist eine andere Kompetenz erwünscht. Das heißt, da ließe sich sicherlich sehr viel diskutieren. Was wir in der Vergangenheit sehen, und das wurde von der UNO vor allen Dingen aufgenommen und von den internationalen, auch europäischen Institutionen, dass sehr viele Beschwerden kamen. Dass gesagt wurde, die Konzepte, die ärztlichen Konzepte, das passt nicht von vorne bis hinten. Fangen wir an mit, ich bin nicht krank. Es sind einfach bestimmte körperliche Marker, die für mich nicht passend sind, aber deswegen bin ich an sich nicht krank und schon gar nicht psychisch krank. Und in der Tat, die Medizin, die Psychiatrie hat nie nachweisen können, dass es sich um eine Erkrankung handelt. Und da hat die Weltgesundheitsorganisation jetzt auch die Konsequenz gezogen. Das heißt, es ist aus dem Katalog der psychischen Erkrankungen rausgenommen worden. Es ist überhaupt nur noch im Kapitel von Erkrankungen drin, um die Kostenübernahme im Falle von geschlechtsangleichenden Operationen den Staaten zu sichern.
Welche Rolle haben denn die Erzieher und Lehrer in der Begleitung von Trans- und Intersex-Kindern? Wie gut sind die vorbereitet, um sich angemessen auch mit den Kindern und der Problematik auseinanderzusetzen?
Die sind, das ist sehr heterogen, aber wir haben in Luxemburg eine sehr erfreuliche Entwicklung. Vor allen Dingen die in den Bereichen, die das fürs dem IFEN zugänglich sind. Das heißt also, wir sehen eine Zunahme der Fachkompetenz, vor allen Dingen in den Schulen, in den Grundschulen, wie auch in den weiterführenden Schulen. Es ist ein großes Engagement da und die LehrerInnen nehmen auch sehr viel das Angebot des Fortbildungs Angebot in Anspruch. Man kann sagen, dass wir da weltweit, und da danken wir Herrn Maisch doch sehr dafür, dass wir ein Angebot haben, wo LehrerInnen nationale Fortbildungen, schulinterne Fortbildung, Fallcoachings annehmen können und das auch tun.
Eine weitere Frage, die sich im Rahmen der neuen Gesetzgebung stellt, ist, wer übernimmt in Zukunft die Kosten im Falle einer Operation? Das müsse die Gesundheitskasse regeln, meinte der Justizminister Felix Bratz. Was heißt das für Sie?
Das werden wir sehen, was das heißt. Also ganz klar ist, dass die Kosten übernommen werden sollten von der Solidargemeinschaft. Wir haben aktuell Statuten, die allerdings aus unserer Sicht vielfach problematisch sind, beziehungsweise deren Anwendung problematisch ist. Da muss man drüber reden. Wir sehen eine Entwicklung, die uns sehr Sorge macht. Inzwischen ist es so, dass es Menschen gibt, die sich schon während der Schulzeit oder wegen zu Beginn ihrer Ausbildung, ihres Studiums verschulden, um die Operationen selber zu bezahlen, weil sie die Bedingungen, die von der CNS erhoben werden, beziehungsweise auch der Umgang mit ihnen, als unerträglich empfinden.
Was sind das für welche Bedingungen, die jetzt belastend sein könnten?
Das ist einmal diese Vorlage immer wieder von Zertifikaten, unter anderem psychiatrische Zertifikate. Nicht alle ÄrztInnen, die in der Begleitung impliziert sind, schreiben diese zeitnah genug. Wenn man ein Dossier sozusagen, wenn man die Sachen eingefügt hat, dann muss man innerhalb von 4 Wochen das alles nachreichen. Und wenn man das nicht schafft, wird das Dossier geschlossen. Wir haben also ganz viele Aspekte der Zeitverzögerungen. Operationen werden fast ausschließlich im Ausland durchgeführt. Nicht alle ausländischen Kliniken geben einen DEWI oder sie geben den, weil es im Ausland nicht üblich ist. Wenn eine Krankenkasse zahlt, da wird nicht vorher an gesetzlich versicherten DEWI ausgegeben. Das heißt, da muss man die überzeugen. Und das Ganze, also es gibt so einen kumulativen Effekt, der zu dieser Belastung führt. Ein anderes Beispiel, wo einem Menschen die Kostenübernahme abgelehnt wurde, das war eigentlich aufgrund unserer ausgeprägten Psychologophobie. Das heißt also, der hat seine Begleitung bei einer Psychologin gemacht im Rahmen des CEPAS, auch eine Institution, die sehr kompetent ist, seit vielen Jahren hochwertig mitarbeitet. Aber in den Statuten steht, es muss eine Begleitung durch einen Psychiater sein. Dann hat er das gemacht. Ihm fehlten jetzt noch 3-4 Monate, hat die Sachen trotzdem eingereicht. Dann wurde ihm gesagt, nein, er muss noch 3-4 Monate zum Psychiater gehen. Er hatte schon Namenspersonenstandsänderung alles durch. Er wollte das machen vor seinem Studium. Und dann wurde ihm gesagt, nein, du musst jetzt noch hin. Dann habe ich gefragt, was soll er denn jetzt noch besprechen mit dem Psychiater? Ja, wie es ihm so geht, den Prozess. Da gab es nichts mehr zu besprechen. Ja, und überall um uns herum werden PsychologInnen als kompetente Fachpersonen anerkannt, nur hier nicht. Daher der Begriff Psychologophobie.
Das heißt, Sie stellen sich darauf ein, dass es dann noch Diskussionen mit der Gesundheitskasse geben wird. Haben Sie da vor, auch irgendwie als Verein sich an die zu wenden und diese Problematik noch einmal durchzudiskutieren, wie das in Zukunft eventuell geregelt wird?
Na, wir haben schon viel diskutiert. 2014 haben wir ja zu den Statuten ein Dokument vorgelegt und unsere Bedenken geäußert. Seitdem ist es immer schlimmer geworden. Der Höhepunkt ist jetzt eben, dass Leute sich verschulden. Für uns ist diese Sécurité sociale eigentlich eine Insécurité sociale. Und wir hatten Herrn Roman Schneider jetzt die Gelegenheit, ihn zu sprechen. Wir haben einen Entwurf von Statuten, wie es aus unserer Sicht würdevoll sein kann, vorgelegt. Wir haben ihm viele Fragen gestellt, ja auch bis er hat uns zugesagt, sie noch bis September zu beantworten. Was wir einfach sagen müssen jetzt im Moment, wir brauchen eine schnelle Lösung, dass das finanziert wird und dann kann man langfristig gucken, inwiefern das von den mit der CNS erfolgen kann.
Sagt Erik Schneider, danke fürs Gespräch.
Anton Erik Schneider, Psychiater und Mitbegründer von Intersex und Transgender Luxemburg, mir Gentringer heute durch Gespräch geführt.